Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt sitzt in Haft. Jetzt wird der Anschlag politisch aufgearbeitet. Es geht vor allem darum, ob die Behörden die Tat hätten verhindern können. Bundesinnenministerin Faeser kündigte an, jeder Stein werde umgedreht. Diskutiert wird jetzt auch, Sicherheitsbehörden mehr Zugriff auf Daten im Internet zu geben. Durch den Anschlag am Freitagabend sind 5 Menschen getötet und 200 verletzt worden.
Die Menschen in Magdeburg trauern. Mehrere hundert kamen heute zu einer Mahnwache zusammen. Blumen und Kerzen zur Anteilnahme. Gestern Abend wurde der Täter dem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Obwohl der Mann aus Saudi-Arabien sich offenbar seit Jahren im Netz rechtsextrem und islamfeindlich geäußert hat, instrumentalisiert die rechtsextreme Szene den Anschlag. Nach Polizeiangaben versammelten sich am Samstagabend mehr als 2000 Rechtsextreme in Magdeburg und skandierten ausländerfeindliche Parolen. Der Täter hatte im Internet auch Sympathien für die AfD gezeigt. Die Partei weist jegliche Verbindung zurück.
Der hat mit der AfD gar nichts zu tun. Und jeder, der bei Trost ist und alles das zusammenzählt, käme niemals auf die Idee, als AfD-Sympathisant zu bezeichnen.
Ein bisher unbekanntes Dokument zeigt, dass die Magdeburger Polizei Taleb A. noch im vergangenen Jahr schriftlich eine sogenannte Gefährderansprache hat zukommen lassen. Das passiert, wenn die Annahme besteht, dass eine Person eine Straftat begehen könnte. Die Behörden hatten den späteren Todesfahrer aber nicht als Gefährder eingestuft. Noch ist unklar, ob mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden den Anschlag hätten verhindern können. Die Union hält schärfere Regeln aber generell für nötig.
Insbesondere im digitalen Bereich, da haben sich in der Vergangenheit Lücken offenbart. Das gilt beispielsweise für die IP-Adressenspeicherung, das gilt aber auch für die biometrische Gesichtserkennung an speziellen Gefahrenpunkten.
Die SPD gibt sich gesprächsbereit, aber
es ist zu früh, ob eine spezielle Befugnis tatsächlich geholfen hätte, diese fürchterliche Tat aus Magdeburg zu verhindern. Ich glaube, man muss jetzt in Ruhe diese Ermittlungen abwarten. Die Sicherheitsbehörden sind dabei, jeden Stein tatsächlich auch umzudrehen.
Am 30. Dezember soll im Bundestag eine Sondersitzung der Innen- und Sicherheitspolitiker stattfinden. Im Zentrum die Frage, warum niemand den Attentäter stoppen konnte.
Sie können für die Betroffenen des Anschlags spenden, und zwar bei der Sozialbank unter dem Stichwort Opferhilfe Magdeburg. Die IBAN lautet DE 10-3702-0500-0003-519500. Unterstützt wird damit die Arbeit der Hilfsorganisationen vor Ort von DRK, Caritas, Diakonie und der Opferhilfe Weißer Ring. Alle Angaben finden Sie auch bei tagesschau.de. Wie weit die Sicherheitsdiskussion in den Wahlkampf reichen wird, ist noch nicht abzusehen. Bald beginnt jedoch die heiße Phase. 6 Parteien im Bundestag haben sich jetzt auf ein Fairnessabkommen verständigt. Man wolle respektvoll debattieren, keine herabwürdigende Sprache verwenden und Desinformation entgegentreten. Das Abkommen haben SPD, CDU, CSU, Grüne, FDP und Linkspartei miteinander geschlossen. AfD und BSW sind nicht beteiligt. Ins Ausland. Seit dem Gaza-Krieg sind amerikanische Soldaten vor der Küste des Jemen im Einsatz. Ihr Auftrag? Angriffe der Houthi-Miliz auf Frachtschiffe im Roten Meer abzuwehren. Heute hat das US-Militär dabei versehentlich einen eigenen Kampfjet abgeschossen. Beide Piloten hätten aber überlebt. Bei dem US-Einsatz wurden ein Waffenlager und ein Kommandoposten der Houthi in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a getroffen. Zuvor hatte die Miliz Israel angegriffen.
Hier auf diesem Spielplatz in Tel Aviv ist in der Nacht auf Samstag eine Rakete eingeschlagen. Abgefeuert aus dem Jemen, von der Houthi-Miliz, die vom Iran unterstützt wird. Die israelische Luftabwehr konnte die Rakete nicht abfangen. Bevor wir uns in Sicherheit bringen konnten, ist alles um uns herum explodiert. Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen vor mehr als einem Jahr greift die schiitische Houthi-Miliz aus dem Jemen immer wieder Ziele in Israel mit Drohnen und Raketen an und Schiffe im Roten Meer. Israel reagiert mit massiven Angriffen auf den Jemen, auf Kraftwerke, eine Ölanlage oder einen Hafen. Auch die USA greifen in der vergangenen Nacht an und schießen dabei versehentlich einen eigenen Kampfjet über dem Roten Meer ab. Sie greifen nicht nur uns an, sondern die ganze Welt. Sie attackieren auch internationale Seewege und den Handel. Wenn wir gegen die Houthi vorgehen, dann nicht nur für uns, sondern für die internationale Gemeinschaft. Die Houthi bilden mit dem Iran und seinen Verbündeten die selbsternannte Achse des Widerstands. Ihr erklärter Feind sind die USA und Israel. Auf Demonstrationen wie hier in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a zeigen sie immer wieder ihre Solidarität mit den Palästinensern, begründen so auch ihre Angriffe auf Israel. Zumindest offiziell streitet der Iran ab, in die jüngsten Angriffe auf Israel verwickelt zu sein. Wenn der Iran handeln wolle, so Staatsoberhaupt Khamenei heute, brauche man dafür keine Stellvertreter.
Der Iran hat zahlreiche Verbündete im Nahen Osten. Doch die Hisbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen sind stark geschwächt. Gefahr geht derzeit vor allem von den Houthi aus. Beobachter rechnen damit, dass Israel weiterhin hart auf die Angriffe reagieren wird. Im Jemen vielleicht aber auch mit einem weiteren Gegenangriff direkt auf den Iran.
In Syrien hoffen die Menschen nach dem Sturz des Assad-Regimes auf eine bessere Zukunft. Sie haben eine jahrzehntelange Schreckensherrschaft hinter sich, die nun mühsam aufgearbeitet wird. Immer wieder werden Massengräber entdeckt, in denen Leichen von Regimegegnern vermutet werden. Während des Kriegs in Syrien verschwanden mehr als 130.000 Menschen in den Gefängnissen Assads.
Ein unscheinbares Brachland direkt neben einem Freizeitpark in Damaskus. Nur wenige Tage ist es her, dass Abdulrahman al-Mawas und sein Team von den Weißhelmen hier Leichen geborgen haben. 21 Körper und mehrere Säcke gefüllt mit menschlichen Überresten. Wir wissen nicht, zu wie vielen Menschen sie gehören, weil die meisten Körperteile verbrannt oder verätzt sind. Seit dem Sturz von Assad bekommt die Zivilschutzorganisation Weißhelme täglich mehrere hundert Anrufe, sagt al-Mawas, von Menschen, die Tote finden oder Hinweise auf Massengräber. Oft sind es Leichen von Gefangenen, die zu Tode gefoltert wurden. Schätzungen zufolge wurden unter Machthaber Assad mehr als 130.000 Menschen entführt. Viele werden noch immer vermisst, Angehörige vermuten sie in Massengräbern. Auch wenn jetzt immer mehr Massengräber entdeckt werden, eine systematische Bergung von Leichen findet noch nicht statt. Im Al-Mustahid-Krankenhaus untersuchen Forensiker nur vereinzelt Leichen. Es fehlen die Kapazitäten. Für die Massengräber brauchen wir ein viel größeres Team, mehr Platz für die Aufbewahrung der Leichen und die Unterstützung von internationalen Organisationen mit Experten und Geräten für die DNA-Analyse. Und so beschränkt sich auch die Arbeit der Weißhelme im Moment vor allem darauf, die Lage der mutmaßlichen Gräber zu dokumentieren. Es ist der erste Schritt in einem langen Prozess der Aufarbeitung.
Für die Menschen in der Ukraine ist es der dritte Kriegswinter. Sie sind erschöpft, ebenso wie das Militär. Es fehlen Soldaten. Angriffe gibt es auf die Hauptstadt Kiew, doch vor allem im Osten des Landes rücken die russischen Truppen Ort für Ort vor. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen, wie in der Stadt Pokrovsk.
Eine Spezialeinheit der ukrainischen Polizei. Täglich evakuiert sie Menschen aus der Stadt Pokrovsk, eine Stadt, die vom Krieg gezeichnet ist. Von den ursprünglich 60.000 Einwohnern sind inzwischen deutlich mehr als die Hälfte weggegangen. Ich verlasse meine Heimat und alles bleibt zurück, alles, was ich mir aufgebaut habe. Das ukrainische Militär beschreibt die Situation um die Stadt im Osten des Landes als äußerst schwierig. Immer wieder schafft es die russische Seite, kleinere Dörfer einzunehmen und rückt unter hohen Verlusten weiter vor. Wenn sich das ukrainische Militär nun aus den Kämpfen zurückzieht, wird es weitere Opfer und Gräueltaten geben. Die Schrecken von Bucha und anderen Städten würden zurückkehren. Auch die Hauptstadt Kiew bleibt Ziel russischer Attacken. Bei dem Angriff vom Freitag wurden Teile dieser historischen Kirche im Zentrum Kiews zerstört. In der Stadt kam es aufgrund herabstürzender Trümmerteile von Raketen zu mehreren Bränden. Eine Person wurde dabei getötet. Seit knapp 3 Jahren begleiten die heulenden Sirenen des Luftalarms und laute Explosionen den ukrainischen Alltag. Die Menschen sind müde und erschöpft vom Krieg. Von einer friedlichen Vorweihnachtsstimmung ist hier aufgrund ständiger russischer Angriffe kaum etwas zu spüren. Umkämpft bleibt auch die russische Region Kursk, in die ukrainische Truppen vorgerückt sind. Trotz des Einsatzes nordkoreanischer Soldaten an der Seite Russlands hat die Ukraine die eingenommenen Gebiete bislang weitgehend verteidigen können.
Sie gehört für viele Spanier zu den Highlights des Jahres. Die berühmte Weihnachtslotterie El Gordo, auf Deutsch der Dicke. Berühmt nicht nur wegen der singend vorgetragenen Gewinnzahlen, sondern auch, weil die Lose in Anteilen verkauft werden. Und dafür tun sich die Menschen in ganz Spanien zusammen, in Tippgemeinschaften. Und für manche kam es dann tatsächlich ganz dicke.
Was für eine Bescherung. Mitglieder eines Basketballclubs feiern den Hauptgewinn bei der spanischen Weihnachtslotterie. Mehr als 2,7 Milliarden Euro lagen insgesamt im Jackpot, so viel wie nie zuvor. Um bei der Ziehung im Königlichen Theater in Madrid dabei sein zu können, standen einige Lotto-Liebhaber seit Anfang Dezember an, wie Barbesitzer Juan López, stets verkleidet als Bischof. Manchmal kommt das Glück nicht von allein. Du musst was dafür tun. Darum will ich als Erster rein und mit einem Millionengewinn als Erster wieder raus. Kostüme ziehen das Glück ebenfalls an, glauben die Menschen hier, und singen am frühen Morgen in der Warteschlange ihre Losnummer, auf dass diese gleich gezogen wird. Dann beginnt das spanische Milliardenspiel. Ob Stadt oder Land, überall sitzen jetzt Tippgemeinschaften vor den Fernsehern. Im Theater sitzt der Bischof ganz vorn, als die Gewinnernummer gezogen wird. Es ist die 72.480. Und weil jede Nummer hundertfach verkauft wird, dürfen viele feiern, wie der Basketballclub. Viele Millionen Euro fließen nun in ein Viertel der Hauptstadt. Das Glück hat Menschen in einem Arbeitervorort getroffen. Das ist das Schönste. Alle, die vergeblich aufs große Los gehofft haben, müssen es bei der Weihnachtslotterie im kommenden Jahr wieder versuchen.
Und wir kommen zur Fußball-Bundesliga. Am letzten Spieltag vor der Winterpause hat Dortmund 3:1 in Wolfsburg gewonnen. Am Nachmittag siegte Bochum gegen Heidenheim 2:0. Es ist der erste Saisonerfolg für das Tabellenschlusslicht.
Der VfL Bochum in Blau mit der erhofften frühen Führung, 6. Spielminute, Sissoko zu Pruschinski und der mit dem 1:0 für den VfL. Bochum mit viel Druck und viel Tempo gegen einen FC Heidenheim, der am letzten Donnerstag ja noch in der Conference League aktiv war. 38. Spielminute, Bero, der versetzt Mainka, das 2:0 für den Tabellenletzten. Matusz Bero vorbei an Mainka, Schöppner und Keller zu spät. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt liegt zur Pause mit 0:2 zurück. Heidenheim ja auf dem Relegationsplatz mittendrin im Abstiegskampf und mit der großen Chance zum Anschlusstreffer. Honsa kurz nach dem Wiederanpfiff. Aber auch der VfL Bochum mit guten Möglichkeiten zur Vorentscheidung. Die beste in der 67. Spielminute wieder durch Bero nach dem Pass von Hofmann. Am Ende Heidenheim mit der 7. Bundesliga-Saison, Niederlage in Folge. Der VfL Bochum dagegen feiert den ersten Saisonsieg.
Die Tabelle: München auf Platz 1 vor Leverkusen und Frankfurt. Dortmund verbessert sich auf Platz 6. Wolfsburg ist 11. In der Abstiegszone Heidenheim vor Kiel und Schlusslicht Bochum. Die Vendée Globe, eine der härtesten Segelregatten der Welt, einmal rund um den Globus. Wer dort mitsegelt, ist auf sich allein gestellt. Hier Bilder von Weltumsegler Boris Herrmann. Sein Boot war im Südpazifik kurzzeitig gekentert. Jetzt liegt er aber mit Platz 7 wieder gut auf Kurs, auch wenn die Wetterbedingungen zeitweise schwierig sind. Und wie das Wetter bei uns wird, wir schauen auf die Aussichten.
Tiefer Luftdruck beschert uns auch zum Start in die neue Woche wechselhaftes und windiges bis stürmisches Wetter. Im Laufe der Nacht gibt's vom Nordwesten und Westen bis in die Mitte Niederschläge. Im Nordwesten ist es meist Regen, sonst zum Teil bis in die Niederungen Schnee. Vorsicht, Glättegefahr. Auch am Tag viele Wolken, gebietsweise Regen oder Schneeregen. Im Bergland Schneefall, an den Alpen auch länger anhalten. Später gibt's in der Westhälfte auch Wolkenlücken. Im Norden heute Nacht 5 bis 2 Grad, im Süden dagegen leichter Frost. Morgen an den Alpen um 0, im Nordwesten 7 oder 8 Grad. Auch an Heiligabend noch unbeständig mit dem meisten Schnee an den Alpen, aber an Weihnachten fällt nur noch wenig Regen bei einer Mischung aus Nebel oder Wolken und etwas Sonnenschein.
Um 21.45 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen. Darin schildern wir, warum der Täter von Magdeburg als Migrant und Rechtsextremist in kein Schema passt und Schlagerstar, aber auch Gesellschaftskritiker. Vor 10 Jahren starb Udo Jürgens. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.